Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo-Podcasts. Ich bin Barbara Böke, Redakteurin bei Cavallo und freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Dr. Felicitas Drewes. Frau Dr. Drewes, herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass Sie da sind. Ich sage noch kurz ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind Agrarwissenschaftlerin und seit über 10 Jahren beim Futtermittelhersteller Josera und betreuen dort die Produktentwicklung und beraten aber auch Reiter bei der Futterauswahl für Ihr Pferd. Stichwort Futterauswahl, da würde ich jetzt gleich direkt ins Thema einsteigen. Wenn man über eine Pferdemesse läuft oder sich bei Online-Händlern umschaut, der weiß, dass die Auswahl da enorm ist, um nicht zu sagen riesig. Nur als kleines Schlagwort, ich habe bei einem Online-Futterhändler einfach mal geschaut, was der hat. Das waren fast 40 Seiten mit 48 Treffern jeweils. Und das habe ich mal ausgerechnet. Das sind in Summe rund 1800 Produkte. Und ich behaupte mal, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, da sind sicher nicht alle Futtermittel gelistet, die es überhaupt gibt. So, und wo will ich jetzt mit meiner Frage hin, außer mit Zahlen um mich zu werfen? Dass das Futter bzw. das Füttern an sich für uns Reiter ein enorm wichtiger Aspekt in der Pferdehaltung ist, das kennt, glaube ich, jeder von uns aus dem eigenen Stall und von Reiterfreunden, weil man sich darüber einfach sehr oft austauscht. Nicht umsonst heißt das Credo ja auch, bei uns Menschen zumindest, du bist, was du isst. Und jetzt komme ich quasi auf meine Frage, wie sehr gilt denn dieser Spruch auch für unsere Pferde? Also wie sehr prägt das, was sie fressen, auch unsere Tiere? Wie sehr sind sie das, was sie fressen?
Das ist im Grunde bei den Pferden ähnlich wie bei Menschen. Also das Futter ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor für die Gesundheit und auch für die Leistungsfähigkeit der Pferde. Aber es ist eben auf der anderen Seite auch nur ein Faktor unter vielen. Wenn wir uns die Pferde anschauen, dann spielt natürlich auch die Haltung, die Bewegung, das Training eine große Rolle. Und auch, hat das Pferd Stress oder kann es stressfrei essen? Das sind natürlich auch ganz, ganz wichtige Faktoren neben der Fütterung für die Gesundheit. Und wenn wir uns das Füttern mal ein bisschen anschauen, dann ist man natürlich im Internet oder auf den Verkaufsseiten ganz schnell bei den kleinen Supplementen. Aber zum gesunden Füttern gehört natürlich noch viel mehr als nur die Ergänzungsfuttermittel. Da geht es natürlich auch um gesundes Fütterungsmanagement. Haben die Pferde die richtigen Fresszeiten? Haben sie nicht so lange Fresspausen? Können sie stressfrei fressen? Haben sie ausreichende Mengen? Und wenn wir weiter auf die Futtermittel an sich schauen, dann ist natürlich da einfach auch das Heu, eine gute Heuqualität, eins der wichtigsten Futtermittel, wenn wir auf die Gesundheit schauen. Und über die Supplemente erreichen wir schon einiges, aber letzten Endes ist es nur ein Baustein in der Fütterungspyramide, so würde ich es mal formulieren.
Jetzt würde ich da gerade mal auf das eingehen, was Sie gesagt hatten, das Stichwort Heu. Hatten Sie ja völlig zu Recht gesagt, das wissen wir auch alle, sollten wir zumindest alle wissen, dass es Raufutter und vor allem ja, das Heu das Grundfutter Nummer 1 ist. Wir haben uns darüber uns ja auch schon mal ausführlich unterhalten in der Podcast-Folge Nummer 53, ganz ausführlich. Falls ihr es noch nicht gehört habt, sucht die gerne einmal raus und hört rein, es lohnt sich. Vielleicht noch mal kurz und knapp zusammengefasst, warum ist denn eben das Raufutter im Allgemeinen und das Heu im Speziellen so wichtig für die Pferde?
Ja, das liegt ein bisschen daran, wo unsere Pferde eigentlich herkommen. Also ganz ursprünglich sind es ja einfach Steppentiere und der ganze Verdauungstrakt. Aber auch die Psyche des Pferdes ist darauf ausgelegt, dass sehr viel rohfaserreiches Futter gefressen wird, dass die Pferde lange Fresszeiten oder vielleicht auch Futtersuchzeiten haben. Und damit kommt das Pferd einfach zurecht, darauf ist es ausgelegt. Und das bedeutet eben, dass es vom Grundfutter her eine gute Qualität braucht, was die Hygiene angeht zum Beispiel, aber auch möglichst nicht zu kalorienreiches Heu, dass es eben ausreichend lang fressen kann. Und da das Pferd mengenmäßig am meisten Heu frisst, haben wir hier natürlich den größten Hebel über die Heuqualität, um die Pferdegesundheit positiv zu beeinflussen.
Jetzt hatten Sie gerade ja schon mal das gesagt, ne, viele legen gleich mal den Wert auf die Supplemente, auf das Ergänzungsfuttermittel. Das ist jetzt auch so mein Eindruck aus meinem Stallalltag, aus meinen Freundschaften mit Reitern, dass Heu wichtig ist und dass es eigentlich auch viele wissen. Aber dass eben der Fokus viel mehr auf dem Kraftfutter, auf Müslis oder eben auf dem Ergänzungsfutter liegt. Merken Sie das im Gespräch mit Reitern, mit Kunden selber auch? Oder wie stellt sich das bei Ihnen dar?
Ja, das ist auch so ein bisschen mein Eindruck, den wir in den Beratungsgesprächen oder den wir in den Beratungsgesprächen haben. Das sind vor allem die Pferde oder die Pferdehalter, die ihre Pferde in Pensionsstellen haben. Die sehen teilweise das Heu, glaube ich, beim Füttern einfach gar nicht. Und deshalb ist es so ein bisschen aus dem Augen, aus dem Sinn. Also viele Pferdehalter haben wenig Information oder beschäftigen sich wenig mit der Heuqualität an sich und auch mit der Menge. Also sie beschäftigen sich teilweise sehr intensiv damit, welche Zusatzfutter gefüttert werden, wissen das auch aufs Gramm genau, was sie da abwiegen, aber haben, können schlecht einschätzen, was für eine Heuqualität das ist oder auch wie viel Heu an Menge eigentlich gefüttert wird oder gefüttert werden sollte.
Liegt das vielleicht auch gerade daran, wie Sie es ja sagen, ne? Im Pensionsstall ist man ja auch darauf angewiesen, was der Stallbetreiber füttert. Oft ja auch auf die Menge, ne? Wenn der abends gefüttert wird und man ist tagsüber irgendwann da, weiß man ja auch nicht, wie viel da drin ist. Liegt das daran, dass es quasi so ein bisschen in die Richtung geht, ich habe es nicht im Griff, ich kann es nicht beeinflussen, also konzentriere ich mich quasi auf das, was ich als Reiterin machen kann und das ist dann eben im Zweifelsfall das Kraftfutter oder das Ergänzungsfutter?
Also zu einer Seite glaube ich, dass das so ist. Zur anderen Seite ist es aber, glaube ich, auch tatsächlich so ein bisschen, dass es einfach aus dem Augen, aus dem Sinn ist. Also wir haben natürlich auf der einen Seite die Problematik, dass man es nicht beeinflussen kann. Aber für eine angepasste Rationsberechnung ist natürlich schon wichtig, dass man einfach weiß, was wird über das Heu gefüttert. Auch wenn ich jetzt keinen Einfluss darauf habe, muss ich ja damit in der weiteren Fütterung umgehen. Das heißt, ich muss schon ungefähr wissen, welche Heuqualität wird gefüttert. Was kann ich erwarten, wie kalorienreich das Heu zum Beispiel ist oder wie viel Eiweiß liefert das? Man kann es ja schon etwas abschätzen, indem man das Heu einfach mal anschaut und zum Beispiel das Vegetationsstadium oder so beurteilt. Und dann macht es natürlich trotzdem Sinn, da die Ration entsprechend drauf aufzubauen, auch wenn man das nicht beeinflussen kann. Also es lohnt sich immer, sich mit dem Thema Heu und Grundfutter auseinanderzusetzen.
Das heißt, wenn ich jetzt mal auf ein menschliches Beispiel ziehe, das wäre quasi so, als ob ich sage, ich habe ein gutes Schwarzbrot oder ein Vollkornbrot oder ich habe ein Toastbrot und das ist quasi das, was ich täglich irgendwie esse und das, was dann oben drauf kommt als hauchdünner Belag, das wären dann quasi die Ergänzungsfuttermittel und das Kraftfutter, was dann auch mit drauf kommt. Das heißt, eigentlich bringt es nicht so sehr, wenn ich mich auf den Belag konzentriere, wenn das unten drunter vielleicht mal mehr und mal weniger gut ist, oder?
Ja, genau. Oder andersrum gesagt, wenn Sie gerne irgendwie Fastfood essen und probieren das über Supplemente auszugleichen, das hilft dann natürlich auch nicht, ne?
Ja, sorry, wenn wir jetzt hier irgendjemandem die Illusion genommen haben. Also sprich, ne, es kommt natürlich dann wirklich auf die Basis an und der Rest ist dann so ein bisschen die Kühe dann oben noch mit drauf. Jetzt würde ich noch mal auf diese, wie gesagt, Unmengen von Futtermitteln zurückkommen, die ich da gerade angesprochen hatte. Da fragt man sich natürlich auch ganz spontan, wie finde ich denn in dieser unendlichen Auswahl genau das Futtermittel oder genau das Ergänzungsfuttermittel auch, das mein Pferd wirklich braucht, das dann natürlich auch zum Heu passt, dass es eben bekommt, ne, je nachdem, ob es spät oder früh geschnitten wurde. Wir wissen ja alle, wie die letzte Heuernte war im letzten Jahr, also 2024. Und wie gehe ich denn da am besten vor? Da habe ich natürlich diese ganzen beeinflussenden Faktoren. Ich habe das Alter von meinem Pferd, ich habe eventuell Vorerkrankungen, wie Sie gerade gesagt haben, das Training. Es ist ein junges Pferd, fange ich gerade an. Es ist eins, das jeden Tag geritten wird, habe ich vielleicht ein älteres Pferd. Das ist immer wieder beim Alter. Die Haltungsform, der Gesundheitszustand natürlich auch in puncto Gewicht und Body Condition in einem Score. Wie sieht es denn da aus? Wie geht man denn da vor? Also welche Faktoren berücksichtigt denn quasi als erstes und welche dann vielleicht eher nachgeordnet? Wie würden Sie da vorgehen?
Im Grunde sind die Faktoren eigentlich schon die Sie da auch aufgezählt haben. Ich muss mir erst mal genau anschauen, was habe ich denn für ein Pferd? Was für eine Genetik hat das Pferd? Also gerade der Energiebedarf der Pferde unterscheidet sich auch stark von der Genetik. Ein Vollblut hat einen ganz anderen Energiebedarf als zum Beispiel ein Haflinger, auch wenn sie vielleicht gleich viel wiegen oder gleich groß sind und die gleiche Leistung erbringen. Genau, dann muss ich mal anschauen, gibt es zusätzlichen Energiebedarf durch die Haltung? Gibt es einen zusätzlichen Bedarf übers Training? Und gibt es vielleicht irgendwelche Vorerkrankungen, die ich in der Rationsgestaltung berücksichtigen muss? Hat es vielleicht Verdauungsprobleme oder ist es atemwegserkrankt? Das würde ich so der Reihe nach abarbeiten. Und dann ist natürlich der nächste Punkt, dass man sich eben das Heu anschaut, das das Pferd bekommt. Und dann schaut man eben, welche Nährstoffe werden schon über das Heu abgedeckt. Ist zum Beispiel mein Pferd schon energetisch ausreichend versorgt mit dem Heu? Wird es also, oder braucht es noch mehr Energie, um aufzubauen? Ist es damit noch nicht ausgefüttert? Reicht der Proteingehalt? Reichen die Spurenelemente? Das sind dann so die nächsten Schritte. Und dann schaut man nach einer passenden Mineralstoff- und Müsli- oder Kraftfutterergänzung zu dem Heu und guckt, welches Produkt dann passt. Und wenn damit quasi schon mal eine ganz solide Basis geschaffen ist und das Pferd alles an Nährstoffen bekommt, was es braucht, kann man darüber hinaus weiterschauen, gibt es denn jetzt Probleme, die ich alleine über eine gute Nährstoffversorgung nicht lösen kann? Also das ist meine Meinung, meine Einstellung, dass man schon ganz viele Probleme, die die Pferde haben, einfach über ein gutes Heu und eine gute Nährstoffversorgung abdecken kann. Wenn jetzt zum Beispiel noch irgendwas besteht, das zusätzliche Unterstützung braucht, dann kann man doch da ein Supplement ergänzen. Ich würde tendenziell auch immer empfehlen, nur ein Supplement zu ergänzen zu einer Zeit. Das heißt, ich muss dann schon für das individuelle Pferd schauen, wo drückt der Schuh am meisten. Also was ist jetzt gerade das grundlegende Problem, was ich bearbeiten möchte? Es macht nicht viel Sinn, 3 oder 4 verschiedene Supplemente zu ergänzen, weil es da möglicherweise dann auch Wechselwirkung gibt und das Einzelne dann nicht mehr so richtig zur Geltung kommt.
Stichwort Wechselwirkung ist gut, da würde ich gerade noch mal kurz eingehen, bevor ich zu meiner nächsten Frage komme. Sie hatten gerade gesagt, ne, man muss natürlich gucken, viele bekommen ein gutes Heu und eine gute Nährstoffversorgung ausgleichen. Inwiefern kann ich mir denn als normale Reiterin, normaler Reiter, ohne jetzt tiefgehende Kenntnisse in der Fütterung, das wirklich selber ausrechnen? Ich meine, wir beschreiben in Cavallo ja auch immer mal drüber, sucht euch jemanden, der euch das macht, der dann eben diese ganzen Wechselwirkungen kennt dann eben auch. Kann man das alleine machen oder sollte man das wirklich besser in Expertenhände geben? Einfach um Wechselwirkungen auszuschließen, auch die eine Überdosierung, eine Unterdosierung zu vermeiden. Wie sehen Sie das?
Das hängt, glaube ich, ein bisschen an der individuellen Motivation ab. Also grundsätzlich ist eine Rationsberechnung eine Sache, die jeder machen kann, wenn er sich da ein bisschen reinkniet. Ich würde auch da empfehlen, sich, sage ich mal, auf die wesentlichen Hauptnährstoffe zu konzentrieren erstmal.
Die da wären?
Energie, Protein und Calcium und Phosphor. Wenn man aber da nicht so ambitioniert ist und auch nicht so viel Zeit und Nerven zu hat, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Man muss da ja schon so ein bisschen nerdig für sein, um sich damit auseinanderzusetzen. Dann kann man das auch abgeben, entweder an Fütterungsberatung oder eben auch zum Beispiel an uns. Also wir beraten auch für unsere Kunden. Und es muss auch nicht immer die Heuanalyse sein, es muss nicht immer ganz genau sein, aber es ist schon wichtig, dass man einschätzen kann, zum Beispiel, welches Vegetationsstadium hat das Heu. Und dann gibt es da auch gute Tabellenwerte, zum Beispiel, wo man mit arbeiten kann. Und von unserem Fütterungsansatz empfehle ich das her, das immer so, dass man die Spurenelemente dann in Bedarfshöhe ergänzt. Also gerade Kupfer, Zink, Selen sind häufig sehr, sehr niedrig im Heu. Da rechnen wir dann immer so, als wäre gar nichts im Heu drin, damit man auf der sicheren Seite ist und der Bedarf abgedeckt ist, weil ein Körper mit einem leichten Überschuss gut umgehen kann, aber mit einem Mangel kann er auf Dauer eben nicht umgehen. Genau, und dann muss man eben schauen, wenn die Basis stimmt, was kommt als Supplement noch obendrauf? Und wir haben immer so ein bisschen die Problematik, dass zum Beispiel viele Supplemente auch nochmal Spurenelemente, ganz besonders da hier das Selen erwähnt, mitbringen. Und da muss man einfach schauen, dass man am Ende der Ration vom Selengehalt dann nicht zu hoch ist. Oder eben darauf achten, dass man Supplemente einsetzt, die nicht noch zusätzlich Selen oder andere Spurenelemente enthalten.
Ich höre das auch immer mal wieder im Gespräch mit Fütterungsexperten, die dann wirklich auch noch von Reitern erzählen, die dann 10, 15, teilweise wirklich 20 verschiedene Supplemente da haben und das alles ergänzen. Begegnet Ihnen das auch ganz oft im Alltag, dass es wirklich so viele sind, die dann quasi ja, wie so ein Gewürzregal. Ich kenne das aus meiner Küche, wo dann die verschiedenen Gewürze drinstehen, von, keine Ahnung, A wie Anis bis Z wie Zimt und die ganzen Dosen dazwischen. Aber die werden natürlich nicht alle gleichzeitig eingesetzt. Wie oft passiert es bei Ihnen im Alltag, dass Sie wirklich dann feststellen, oh, das sind ein bisschen viele Supplemente, sollte man reduzieren?
Also ich sehe es viel in den sozialen Medien, aber im tatsächlichen Leben mit den Kunden sehe ich es eher weniger. Also da wird dann schon eigentlich gezielt nachgefragt, was man einsetzt und auch dann eher an einem Problem gearbeitet und nicht an zu vielen gleichzeitig. Aber ich glaube, da gibt es im wirklichen Leben die ganze Bandbreite. Also von Leuten, die das sehr vorsichtig und mit Verstand einsetzen, bis zu Leuten, die denken, je mehr, desto besser. Letzten Endes ist es ja auch eine Kostenfrage und man muss, glaube ich, auch mal ein bisschen gucken, wo rein investiere ich mein Geld? Gebe ich viel Geld für Supplemente aus oder gebe ich vielleicht lieber mehr Geld für den Pensionsplatz aus und weiß, dass der Pensionsbetreiber hochwertiges Heu füttert oder dass ich auch gute Trainingsbedingungen habe, dass ich vielleicht eine kürzere Anfahrt habe und mein Pferd mehr bewegen kann. Das sind ja auch alles Gesundheitsfaktoren, die man ein bisschen im Auge haben muss.
Gut, und dann kommt natürlich dazu, wenn sich die Supplemente gegenseitig im Prinzip aufheben oder dann nicht mehr wirken, dann ist das Geld ja auch nicht gut angelegt, weil dann bringt das ja auch nichts, wenn ich da in so viele Futtermittel gleichzeitig investiere und die sich dann zum Teil gegenseitig in der Wirkung einfach blockieren, dann ist ja auch nichts gewonnen.
Genau, also auch wenn wir gerne Futtermittel verkaufen, wäre das hier an der Stelle nicht meine Empfehlung. Also wirklich dann immer auf ein Problem fokussieren und oft sollten die Probleme ja auch, sag ich mal, mit einer Haltungsoptimierung oder Trainingsoptimierung gemeinsam in Zusammenarbeit mit dem Supplement behoben werden. Und dann macht es natürlich Sinn, sag ich mal, sich erstmal auf ein Problem zu fokussieren und zu gucken, was kann ich da machen und dann vielleicht im zweiten Schritt mit dem nächsten Problem weiterzuarbeiten.
Also das Stichwort Probleme ist ein ganz gutes. Hängt auch so ein bisschen mit diesen Vorerkrankungen zusammen. Da würde ich gleich dazu kommen, aber vorher noch mal einfach einen informativen juristischen Einschub machen. Geht um die EU-Futtermittelverordnung. Die legt ja ganz genau fest, welche Angaben zu Futtermitteln zulässig sind und welche nicht. Es ist zum Beispiel verboten, sollte auf der Hand liegen, aber es ist auch tatsächlich verboten, dass Wirkungen oder Eigenschaften, die das Futtermittel nicht besitzt, zu bewerben. Also sprich, wenn mit der Funktion, in Anführungszeichen, eines Inhaltsstoffes geworben wird, dann müssen diese Angaben durch eine wissenschaftliche Begründung belegt werden. Das heißt, öffentlich zugängliche wissenschaftliche Belege, also etwa Publikationen, Forschungen oder durch eigene Forschungsarbeiten des Unternehmens. Das heißt, gesundheitsbezogene Angaben, etwa dass ein Futtermittel eine Krankheit verhindert, behandeln oder heilen kann, sind eben in den meisten Fällen verboten. Und da lesen wir dann oft solche Formulierungen auf dem Futter wie kann helfen, kann unterstützen, kann sich positiv auswirken etc. So, um jetzt wieder den Bogen zurück zu meiner Frage zu spannen, inwiefern Futter Erkrankungen positiv beeinflussen kann. Das heißt, wenn ein Futtermittelhersteller damit wirbt, dass eine Futterart beispielsweise Arthrosebeschwerden lindern kann, dann muss eben diese Aussage wissenschaftlich belegt sein. Von der Theorie jetzt mal ganz konkret in die Praxis. Wie entwickeln Sie denn bei Josera solche Ergänzungsfuttermittel? Ich habe mal bei Ihnen im Portfolio nachgeschaut. Da haben Sie zum Beispiel für den Magen-Darm-Trakt das Produkt Flavogast aus der Help-Linie. Wie gehen Sie da vor? Also wie viel Forschung fließt hier im Vorfeld für solche Produkte mit ein? Vielleicht können Sie uns ein paar Einblicke geben in den Hintergrund.
Ja, gerne. Also da möchte ich vielleicht auch vorneweg noch mal eine Sache anmerken. Also futtermittelrechtlich dürfen wir grundsätzlich nie damit werben, dass das Futter gegen irgendwelche Erkrankungen hilft. Also wir dürfen nie mit Erkrankungen werben, weil das dann einfach eigentlich schon ins Medikamentenrecht fällt. Also wir dürfen zum Beispiel nicht sagen, Futtermittel XY kann Arthrosebeschwerden lindern. Das darf man bei einem Futter nie. Also wir dürfen nie die Erkrankung benennen. Wir dürfen sagen, Futtermittel XY kann die Gelenkfunktion unterstützen oder die natürliche Gelenkfunktion unterstützen. Das ist tatsächlich so, dass es, glaube ich, den Kunden gar nicht so sehr auffällt, ob auf einem Supplement jetzt steht, kann die natürliche Gelenkfunktion unterstützen.
Weil dann sowieso jeder weiß, dass es um Arthrose geht.
Aber das ist natürlich eine rechtliche Grundlage. Also zur Abgrenzung von Medikamenten dürfen Futtermittel nie im Zusammenhang mit Pathologien erwähnt werden, also mit Krankheiten. Und dann ist es natürlich trotzdem so, wenn wir mit positiven Effekten werben, dann müssen Belege vorliegen. Und es gibt auch, gesetzlich gesehen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen langatmig, unterschiedliche Stufen, auf denen das passiert. Und die sicherste Stufe für den Kunden erkennbar ist immer, wenn es als Zusatzstoff für ein Problem zugelassen ist. Und das Flavogast ist da vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil wir da mit verschiedenen Wirkstoffen arbeiten. Und ein Wirkstoff ist die Lebendhefe. Und die ist seitens der EU zugelassen als Verdauungsförderer. Das heißt, es ist am ganz großen rechtlichen Rahmen. Durch den Hersteller gab es da einen Zulassungsantrag mit einer großen Studiengrundlage an Pferden und wurde dann eben durch die EU-Kommission zugelassen als Verdauungsförderer. Und das ist so die sicherste Stufe und vielleicht auch für den Kunden ein ganz guter Maßstab, um sowas zu erkennen, wie viel Forschungsarbeit dahinter steht. Und da stehen jetzt, also es gibt mehrere Hefen, die zugelassen sind, und jede Hefe hat 3 bis 4 Studienarbeiten an unabhängigen Instituten, die sie da vorlegen müssen, die auch ganz, ganz bestimmten Leitlinien der EFSA entsprechen. Also die müssen unter kontrollierten Bedingungen stattfinden, das muss eine ausreichend große Tierzahl sein, das muss repräsentative Rationen gefüttert werden. Genau, und das ist so das Beste oder das Sicherste, was ein Zusatzstoff oder was ein Wirkstoff sein kann, sage ich mal so. Als Beispiel oder als Gegenbeispiel dazu arbeiten wir mit dem Equiflavin in dem Flavogast. Das ist eine Kombination aus verschiedenen Polyphenolen. Und auch bei diesen Polyphenolen, da gibt es eine sehr, sehr gute Studienlage bei Milchkühen, bei Mäusen, bei Ratten, bei Menschen. Ihr seht schon, bei Pferden gibt es da nicht so eine gute Studienlage. Der ist auch nicht als Zusatzstoff zugelassen offiziell. Aber wir haben hier einfach bei anderen Spezies eine sehr gute Studienlage, auch zum Beispiel bei den Mäusen, was für die Pferde ja sehr interessant ist, bei Modellen mit Magengeschwüren, bei Modellen mit Adipositas, dass es da positive Effekte gibt. Und auch bei Menschen gibt es da viele gute Untersuchungen, auch bei der Milchkühe, bei den Milchkühen, die ja oft auch eine sehr angespannte Stoffwechsellage haben. Das sind alles Punkte, wo wir als Unternehmen sagen, so, dass zeigt uns einfach, auch auf zellulärer Ebene, das ist sehr gut untersucht, dass das bei den Pferden auch funktionieren müsste vom Ansatz her. Und deshalb sagen wir, man kann die Ergebnisse auch auf die Pferde übertragen. Was es zusätzlich gibt bei Pferden, das sind 2 Untersuchungen, die eine sehr große Menge von diesen Polyphenolen eingesetzt haben, um sicherzugehen, dass die gut verträglich sind. Also das sind eher so Verträglichkeitsstudien, mit denen wir ausschließen können, dass es irgendwie negative Effekte gibt. Das ist ja auch immer wichtig. Wir brauchen zum einen Wirknachweise, aber wir brauchen auch Sicherheitsnachweise. Und das ist da von unserer Seite her im ersten Schritt eher Literaturrecherche. Und wir haben den Zusatzstoff aber selber auch seit, ich würde sagen, locker einem Jahrzehnt, wahrscheinlich sogar noch etwas länger bei den Rindern im Einsatz und haben da in Feldstudien sehr, sehr viele positive Effekte gehabt. Und dann haben wir uns eben entschieden, das bei den Pferden auch zu probieren. Und haben da auch noch mal eine Feldstudie gemacht mit über 50 Pferden und das ausprobiert. Aber das ist natürlich wissenschaftlich gesehen keine hohe Tierzahl. Und Feldstudien haben einfach auch immer den Effekt, dass es da große Schwankungen gibt, weil die ja immer im anderen Stall stehen und immer unterschiedlichen Bedingungen ausgesetzt sind. Das ist in dem Sinne kein wissenschaftlicher Versuch, aber es hat uns einfach noch mal an ganz vielen einzelnen positiven Erfahrungen von den Pferdehaltern gezeigt, die das teilweise ja auch mit Bildern dokumentiert haben. Also für die Leute vielleicht, die das Produkt nicht kennen, das hilft gegen Kotwasser. Und wir haben da einfach auch zahlreiche Bilder zum Beispiel bekommen vom Vorher-Nachher-Effekt, wie positiv sich das entwickelt hat. Und das war da unser Praxisbeitrag, aber das ist kein futtermittelrechtlich relevanter Versuch in dem Sinne. Und als dritte Zusatz oder als dritte Zutatenkomponente haben wir da noch Kräuter drin, und das ist auch nochmal ein ganz anderes Feld, futtermittelrechtlich gesehen, weil wir wissen, dass gewisse Kräuter traditionell gegen Erkrankungen helfen, haben da auch eine gute Literaturgrundlage. Also es gibt viele veterinärmedizinische Fachbücher, die sich ja auch mit Phytotherapie beschäftigen, aber das sind keine wissenschaftlichen Versuche in dem Sinne. Deshalb ist es in den Futtermitteln dann häufig so vermerkt mit hilft traditionell gegen Erkrankungen. Also wir haben da keine Studien zu, sag ich mal, im wissenschaftlichen, theoretischen Sinne, die das genau nachweisen. Aber wir wissen einfach aus der Erfahrung heraus, dass sich diese Kräuter da sehr gut für den Einsatz eignen. Und es wäre ja auch schade, da zu verzichten. Genau, also es ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Von der Herangehensweise von Zusatzstoff zu Zusatzstoff und auch immer wieder eine kleine Herausforderung, da den richtigen Weg zu finden.
Jetzt sind es gleich einige Punkte, wo ich sagen würde, oh, spannend, würde ich gerne noch ein bisschen tiefer reingehen. Vielleicht fange ich mal bei dem Punkt mit der Studienlage an, dass es wenige über Pferde gibt. Das sehe ich ja auch immer mal wieder. Es liegt natürlich daran, dass Pferde für die Forschung nicht ganz so interessant sind, oder? Ich meine, Milchkühe ist klar, die haben natürlich ein anderes Interesse aufgrund der Menge, aufgrund der Bedeutung natürlich auch für uns als lebensmittelliefernde Tiere. So muss man das jetzt leider nennen. Ich werte das jetzt nicht, ich sage es nur so. Im Humanbereich natürlich bei uns genauso. Wie sieht es denn da mit der Übertragbarkeit aus? Sie hatten es ja gerade schon angedeutet. Inwiefern kann ich denn die Ergebnisse aus der Forschung mit Kühen und Mäusen übertragen? Also da braucht man ja sicherlich auch nochmal das entsprechende Hintergrundwissen, um zu sagen, okay, das läuft auf zellulärer Basis ab und das ist bei allen Säugetieren gleich, sage ich jetzt einfach mal, ohne den genauen Hintergrund zu kennen. Oder um zu sagen, okay, das geht jetzt aber hier speziell, muss man zum Beispiel bei Kühen ja auch die komplett andere Verdauung mit berücksichtigen. Also wie sieht denn da der Hintergrund aus bei dieser Studienlage oder bei dieser Übertragbarkeit von den Studien?
Also das ist genauso, wie Sie sagen, man kann es nicht pauschal einfach übertragen. Man muss sich das schon sehr individuell anschauen, auf welchem Wirkmechanismus wirkt das. Und bei den Polyphenolen, jetzt als Beispiel, haben wir schon sehr detaillierte Kenntnis, wie läuft das auf zellulärer Ebene, auf molekularer Ebene. Da gibt es Studien mit der mRNA, die genau zeigt, welche Enzyme werden rauf und runter reguliert. Und dieser antientzündliche Prozess oder dieser antientzündliche Effekt, den die Polyphenole haben, der ist da sehr gut definiert und der ist dann auch bei den verschiedenen Spezies gleich. Und das veranlasst uns dann dazu auszugehen, dass es beim Pferd ähnlich sein wird. Einfach weil die ganzen Verdauungsprozesse, das ganze Vorher ist im Grunde ja außen vor. Und wenn wir von Mäusen, Menschen und Milchkühen reden, dann haben wir auch die glückliche Situation, in Anführungszeichen, dass das Pferd von der Verdauungsphysiologie relativ gut in der Mitte ist. Also wir haben die ganz krassen Faserverdauer, die Kühe, und wir haben die nicht so guten Faserverdauer, die Menschen. Und das Pferd liegt da in der Mitte. Und man kann von beiden Seiten auch so ein bisschen Sachen übertragen. Aber eben nicht pauschal, sondern sehr, sehr genau schauen, worüber reden wir da.
Und der andere Punkt war, das ging um das Thema mit den zugelassenen Zusatzstoffen von der EU-Kommission, dass man das daran quasi erkennen kann. Gibt es da irgendwie so eine Liste, die ich quasi als Verbraucher, als Reiterin recherchieren kann, welche Stoffe zugelassen sind? Und wenn ja, wie finde ich diese Liste denn?
Ja, die ist tatsächlich beim Bundesministerium online einsehbar. Die heißt, glaube ich, sogar Liste der zugelassenen Liste der zugelassenen Inhaltsstoffe oder Futtermittelzusatzstoffe. Die findet man relativ leicht über Google, da kann man reinschauen. Die ist aber schon sehr lang und sehr schwierig. Also man kann da auf jeden Fall mal nachschauen, was alles zugelassen ist. Aber ich würde es vielleicht sogar im Umkehrschluss machen, eher so machen, wenn ich sehe, auf dem Futtermittel ist jetzt zum Beispiel in diesem Fall die Lebendhefe als Zusatzstoff aufgeführt, als zugelassener Zusatzstoff. Dann gibt mir das einfach Sicherheit. Dann weiß ich, da ist eine mega gute Datengrundlage dahinter und ich kann mich auf diesen Zusatzstoff verlassen. Und beim Beispiel der Lebendhefe ist das jetzt auch so, dass da auch eine gewisse Konzentration als Mindestkonzentration hinterlegt ist. Also wir müssen das auch in einer wirksamen Menge einsetzen, damit wir das dann als Verdauungsförderer auch deklarieren dürfen.
Und bei den Kräutern hatten Sie ja gerade schon gesagt, ne, da gibt es natürlich relativ wenig Studien. Ich weiß, ich habe auch mal einen Artikel geschrieben über Kräuter beim Pferd. Also ich glaube, ich habe 2 oder 3 Studien gefunden. Also vielleicht eine Handvoll, aber es waren nicht so wirklich viele. Woran liegt das denn? Weil ich meine, Heilkräuter sind ja seit Jahrtausenden im Einsatz. Dass die Kamille gut bei Magen-Darm-Beschwerden wirkt, wissen wir ja alle seit der letzten Grippe oder sonstigen Problemen. Oder auch ne, Salbei gegen Erkältungen bei uns jetzt. Woran liegt es, dass bei Kräutern so wenig geforscht wird? Verlässt man sich darauf, dass man sagt, naja, man weiß, dass es irgendwie wirkt und das reicht dann schon mal, dass man es gar nicht genauer wissen will? Oder was ist so der Hintergrund?
Also ich glaube, es gäbe sehr viele Leute, die das sehr gerne genauer wissen wollen würden. Aber das liegt einfach ein bisschen daran, wie Forschung funktioniert, weil Forschung muss ja auch bezahlt werden. Und für einen speziellen Hefestamm gibt es immer eine Firma, dem der Hefestamm gehört. Und die Firma hat natürlich dann auch unter Umständen finanzielles Interesse daran, die zuzulassen. Aber die Kamille, die ist ja nicht irgendwie patentiert oder die gehört nicht irgendjemandem, die gehört jedem. Und deshalb gibt es da keinen, der die Forschung daran finanziert in dem Sinne. Das ist einmal das Problem. Wenn wir insgesamt, das hatten Sie ja gerade auch angesprochen, die Lage, die wissenschaftliche Lage bei den Pferden anschauen, dann ist das ähnlich. Also die Pferde sind jetzt für Zusatzstoffhersteller nicht unbedingt der interessante Markt, weil es einfach zahlenmäßig sehr viel weniger ist als im Nutztierbereich zum Beispiel. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass die Forschung an Pferden sehr viel komplizierter ist, weil wir zum einen höhere ethische Ansprüche haben, das ist natürlich auch richtig, und weil natürlich auch Pferde als Versuchstiere sehr teuer sind. Und ich finde aber auch auf der anderen Seite, wenn wir jetzt eine gute Datengrundlage haben, ist es natürlich auch moralisch eine Frage, müssen wir da nochmal an Pferden forschen oder nicht? Ganz häufig endet ja so Forschung leider auch damit, dass ein Pferd am Ende getötet wird. Und wenn das wirklich grundlegende Dinge sind, die die Pferdegesundheit weiter nach vorne bringen, dann macht das natürlich Sinn, aber man müsste schon mit sehr viel Fingerspitzengefühl abwägen, finde ich. Und das ist da nicht ganz einfach.
Das wollen wir natürlich auf keinen Fall, dass am Ende der Forschung dann tote Pferde dastehen. Jetzt will ich nochmal auf den Punkt zurückkommen. Sie hatten ja gerade schon gesagt oder von Ihrem Produkt erzählt, dass das gegen Kotwasser wirkt. Wie sehr kann denn ein Futtermittel wirklich kleinere und größere Erkrankungen beeinflussen? Wir hatten ja ganz am Anfang klar den Punkt, dass Futter nur ein Baustein sein kann. Das heißt, wenn ich mein Pferd weiterhin in einem Stall stehen habe, wo das Heu schlecht ist, vielleicht einfach die Qualität nicht gut ist, die Menge vielleicht auch nicht ausreicht, das Pferd dann noch zusätzlich Stress hat und alle anderen Faktoren, die noch zu Kotwasser mit beitragen können, kann ich natürlich mit ein paar Gramm Pulver wenig bewirken, glaube ich zumindest. Ansonsten hätten Sie das ultimative Wundermittel erfunden, das jeder dann haben will. Aber haben Sie da so ein paar Beispiele aus der Praxis, wie sich das quasi positiv auf die Gesundheit auswirken kann, wenn man wirklich jetzt konkret nur aufs Futter geht, als quasi so eine Art Motor für die Gesundheit? Klar, da müssen natürlich die Räder auch stimmen, sonst komme ich damit auch nicht weit. Und in Tagen wie diesen auch die Klimaanlage. Aber wie kann da das Futter wirklich die Gesundheit beeinflussen? Positiv.
Also da haben wir tatsächlich vom Flavogast relativ viele positive Beispiele auch aus der Praxis, weil wir einfach diese Feldstudie mit den Fotos gemacht haben. Aber das ist natürlich schon so. Die Grundlage muss einfach stimmen. Und wenn dauerhaft da irgendwas schiefläuft, kann man nicht dauerhaft mit einem Pulver gegensteuern. Das kommt einfach immer so ein bisschen drauf an, wie groß ist, sage ich mal, das Problem oder wie groß ist das, was schiefläuft. Kleinere Unebenheiten kann man vielleicht ausgleichen. Und da haben wir wirklich aus der Praxis auch sehr viele schöne Bilder bekommen von Leuten, die eben vorher große Kotwasserprobleme haben, die uns dann quasi die Hinterteile mal fotografiert haben und dann nach dem Einsatz von Flavogast da sehr positive Effekte hatten. Einfach, weil es hilft dann, ich meine, wenn man optimiert hat, dann hilft es nochmal so die Verdauung einfach nochmal richtig in die Spur zu bringen. Oder auch wenn man kleinere Probleme hat, zum Beispiel durch schwankende Heuqualitäten von Ballen zu Ballen, was ein bisschen auszugleichen. Aber das Grobe muss natürlich schon stimmen. Also Pulver ist keine Entschuldigung für irgendwelche groben Schnitzer. Und ein anderes Beispiel vielleicht, wo wir sehr viele positive Rückmeldungen bekommen haben und wo man auch relativ schnell einen Effekt sieht in der Praxis, das ist der Aminobalancer, also einfach nochmal eine Aminosäurenergänzung oder Mineralfutter mit Aminosäurenergänzung, weil wir ganz häufig haben, dass die Situation haben, dass das Heu einfach etwas zu wenig Eiweiß hat für die Pferde. Und wenn dann eben die entsprechenden Aminosäuren nochmal on top gefüttert werden, dann hat es auch sehr schnell einen Effekt in der Muskulatur, dass die Muskulatur weicher wird und dass die Pferde mehr Muskulatur aufbauen. Also das sind da so die zwei Beispiele, vielleicht die kleinere Schnitzer ausgleichen, aber die gleichen natürlich keine großen Probleme in der Haltung oder in der Fütterung aus. Aber man sieht schon relativ schnell da positive Effekte, die man auch über ein gutes Futter dann bewirken kann.
Da sind wir wieder dann bei dem Beispiel mit dem Fastfood. Wenn ich jeden Tag zu McDonald's gehe, dann darf ich hier Namen nennen? Wenn ich jeden Tag zu einem Fastfood-Hersteller gehe, dann bringt es natürlich auch nichts, wenn ich mir jeden Tag noch ein Nahrungsergänzungsmittel irgendwie mit reinpfeife, weil dann die Grundlage einfach nicht stimmt. Aber Fastfood ist auch ein ganz gutes Beispiel. Wir hatten ja bei uns Menschen, vor ein paar Jahren gab es ja diesen Clean-Eating-Trend. Also sprich, dass man möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu sich nimmt und eben keine Fertigprodukte, wie die Burger oder wegen mir auch Fertigprodukte, die es tiefgekühlt gibt oder dementsprechend im Kühlregal. Eben mit dem Ziel, um sich möglichst hochwertig zu ernähren und je weniger Zusatzstoffe, desto besser und desto gesünder. So, jetzt gibt es für unsere Pferde natürlich kein Convenience-Food aus dem Kühlregal. Aber wie sieht es denn da mit den Nährstoffen aus? Da hatten wir es vorher ja auch schon mit den Supplementen, die zielen ja vor allem auf die Mengen und die Spurenelemente. Aber wie kann ich denn als Pferdehalterin erkennen, wie hochwertig diese sind? Beziehungsweise gibt es da dementsprechend große Unterschiede im Hinblick auf die Inhaltsstoffe? Und kann man das anhand der Deklaration überhaupt erkennen?
Das sind vielleicht so ein bisschen zwei Fragen, die da zusammenkommen. Also vielleicht einmal zur Hochwertigkeit. Das hat häufig was mit der Menge zu tun, nicht immer. Also nicht immer ist je mehr, desto besser. Aber gerade zum Beispiel im Aminosäurenbereich müssen schon signifikante Mengen gefüttert werden. Und das sieht man dann natürlich einfach auf der Deklaration. Und das sieht man auch, wenn man zum Beispiel zwei verschiedene Supplemente vergleicht, in welchen Mengen die Zusatzstoffe da drin sind. Also man kann ja immer mit Aminosäuren draufschreiben vorne und man muss dann auch angeben, was hinten drin ist. Aber es gibt jetzt kein Standard, was mindestens drin sein muss, damit man das bewerben kann. Also immer mal schauen, gerade im Aminosäurenbereich, wie viel ist tatsächlich drin, auch bei den Spurenelementen. Genau, das vielleicht so zur Frage der Qualität. Also da würde ich schon einfach als erstes mal drauf schauen. Dann ist natürlich so ein bisschen die Frage der Grundlage, also was für Trägerstoffe hat das Produkt, wobei ich das nicht zu eng fassen würde. Und das ist vielleicht dann auch so ein bisschen der Bogen zum Clean Eating. Ich glaube, da ist einfach ganz wichtig, einfach, dass die Grundlage stimmt. Da drehen wir uns ein bisschen im Kreis. Aber einfach mit einer guten Grundlage und einer guten Heuqualität habe ich da viel bewegt. Und ob dann ein kleines bisschen Melasse, ist ja immer so ein Reizwort, ein kleines bisschen Melasse zum Beispiel im Mineralfutter ist, das ist dann nicht die entscheidende Menge. Das hilft einfach, dass das Mineralfutter qualitativ hochwertig und gut pelletiert werden kann zum Beispiel und dass die Pferde das dann auch gerne fressen, weil man einfach, wenn man es einfach einfacher hat, wenn die das gerne fressen und man ist dann auch sicher, dass sie es aufgenommen haben und dann würde ich das an der Stelle da nicht überbewerten, sondern das auch so ein bisschen in Relation sehen zum großen Heu. Also was mache ich da?
Jetzt dreh ich mich nochmal damit im Kreis zum Thema Grundlage. Da wissen wir natürlich, dass wir eben nicht alles wegfüttern können, haben wir ja gerade schon gesagt. Also sprich, Futter kommt dann auch irgendwann mal an seine Grenzen. Also sprich, Ergänzungsfutter. Gehen wir mal davon aus, so Kraft- und Ergänzungsfutter. Dass wir eine gute Heuqualität haben, davon sollten wir ausgehen. Jetzt würde ich mal aus der Praxis sagen, wenn ich jetzt ein Pferd habe und ich merke, dass das Futter schlägt einfach nicht an, sei es jetzt, ich habe was, um Muskeln aufzubauen, sei es was, ich habe gegen Verdauungsprobleme was, vielleicht auch noch irgendwie ein paar Kräuter gegen Husten, die ich noch mit dazugebe. Wie kann ich denn da wirklich eine Problemanalyse machen, beziehungsweise wann sollte ich die machen? Also, dass ich quasi nicht nur sage, naja, okay, das Futter von Firma X wirkt jetzt nicht, dann nehme ich das, sagen wir, den Aminosäurenbooster von einer anderen Firma und wenn das nicht wirkt, dann nehme ich nochmal einen anderen und dann schimpfe ich am Ende nur auf die Futtermittelfirmen, die alle nichts können oder die Produkte nicht anschlagen. Wie komme ich denn da am besten in eine Problemanalyse rein? Also, dass ich wirklich mal sage, okay, ich lasse mal das Futter beiseite und schaue mir mal an, ob eben alle anderen Faktoren passen, dass die Haltung passt, dass das Training passt. Haben Sie da so ein paar Tipps, wie man da quasi das optimieren kann, damit das Futter wirken kann? Also auf welche Punkte, sagen Sie Ihren Kunden, sollten Sie besonders achten?
Das hängt natürlich jetzt immer so ein bisschen von der individuellen Problemstellung der Pferde ab. Das kann man pauschal ein bisschen schlecht beurteilen. Aber gerade wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Sie hatten das Beispiel mit dem Muskulaturaufbau zum Beispiel, das kann natürlich nicht alleine über ein Muskulatursupplement passieren, sondern das Pferd muss natürlich auch entsprechend trainiert und geritten werden. Und das geht einfach immer Hand in Hand. Also ich muss mir dann in dem Fall anschauen, stimmt mein Training? Stimmt es, wie ich reite, wie oft ich reite, wie lange ich reite? Passt das? Und wenn ich ein Supplement dazu fütter und das Pferd dann aber trotzdem nicht aufmuskelt, dann kann man noch mal gucken, ist es dann wirklich das richtige Supplement und passt das auch zu dem Grundfutter, was ich fütter? Oder ein anderes Beispiel wäre jetzt zum Beispiel die Atemwegserkrankung. Da macht es natürlich auch keinen Sinn, einfach ein Supplement obendrauf zu füttern, sondern da muss ich eben auch anschauen, was sind denn hier die Trigger für die Erkrankung bei meinem Pferd. Also ist das Heu staubig, ist die Einstreu staubig, gibt es irgendwie zum Beispiel in der Reithalle oder auf den Paddocks Staubentwicklung, die mein Pferd da zusätzlich belasten. Und das muss man dann eben gleichzeitig abstellen. Das Supplement kann einfach immer da nur unterstützen, sag ich mal, jetzt in unserem Falle, dass der Schleim leichter abfließt und dass die Selbstreinigungskräfte der Lunge da etwas unterstützt werden. Aber wenn natürlich jeden Tag wieder große Mengen Staub und Trigger dazukommen, dann hilft es alleine natürlich nicht, das Problem zu lösen.
Also sprich da wirklich dann auch nochmal alle Faktoren mit einbeziehen und schauen, ist die Haltung wirklich optimal, ist das Training so optimal, stimmt bei einer Gruppenhaltung die Gruppenzusammensetzung oder hat mein Pferd dann Stress, dann kann ich natürlich, wenn es stressbedingt Magengeschwür hat, so viel Ergänzungsfutter noch ins Pferd reingeben, aber das wird ja dann das Grundproblem nicht lösen.
Ganz genau, also so schön wie es wäre, weil man das relativ einfach ummachen kann. Aber das kann einfach immer nur, also Supplemente können eigentlich immer nur Hand in Hand mit einer Fütterungs- und Haltungsoptimierung und gegebenenfalls auch einer Trainingsoptimierung funktionieren.
Haben Sie da so ein paar schöne Erfolgsbeispiele aus der Praxis, wo Sie sagen, man hat so ein paar Stellschrauben gedreht und auf einmal sind Pferde auf einmal wieder aufgeblüht oder so einen zweiten Frühling erlebt oder vielleicht auch den dritten, je nachdem. Haben Sie da so ein paar Erlebnisse?
Ja, also wir sehen das eigentlich relativ viel auch in den Kommentaren, die zum Beispiel bei uns im Online-Shop reinkommen. Also ein Beispiel, das hatte ich gerade ja schon mal kurz erwähnt, ist der Aminobalancer, der da wirklich vielen Pferden geholfen hat, Muskulatur aufzubauen. Und das sind ja einfach Effekte, die recht schnell sichtbar sind. Aber auch witzigerweise, das ist auch so ein Beispiel, wir von unserem Atemwegssupplement, das eben unterstützt, den Schleim zu lösen, kriegen wir manchmal Fotos von Schleimtropfen, die dann aus der Nase kommen.
was man so im E-Mail-Eingang haben möchte.
Aber es ist ja immer cool, wenn man einfach sieht, okay, das Futter wirkt und es kann eben auch helfen. Genau, also da kommen schon viele schöne Rückmeldungen rein. Und auch zum Beispiel über das Seniorfutter einfach mal Bilder zu sehen von Senioren, die dann mit einer guten Fütterung auch wieder Muskulatur aufbauen und wieder Körpermasse aufbauen. Also da kann man schon einfach viel über die Fütterung auch bewirken und auch Effekte erzielen, die man relativ schnell auch einfach am Pferd sieht.
Das ist doch die perfekte Zusammenfassung unseres Gesprächs, dass das Futter nicht alles kann. Das wäre auch sehr schön, wäre zugegebenermaßen, wenn man das einfach nur reinkippt und dann löst sich alles von alleine auf. Aber es kann eben sehr viel bewirken, wenn man das richtige Futter hat und wenn man es natürlich auch dementsprechend auf das Pferd und seine Lebensbedingungen, Haltung, Training, Vorerkrankungen etc. und natürlich auf das Heu als Grundfutter dann mit abstimmt. Beziehungsweise das Futter ist ja, man muss ja nicht das Futter auf das Heu abstimmen, sondern das Heu ist ja genauso Futter und die Basis von allem. Das Ergänzungsfutter kann man darauf abstimmen, darauf meine ich das. Ja, vielen Dank für die ganzen Menüanregungen. Ich glaube, da kann jeder noch mal so ein bisschen für seine Ration durchschauen und Ideen mitnehmen. Vielen Dank für den Input.
Ja, sehr gern geschehen. Ich freue mich über jeden, der sich für die Fütterung interessiert.
Und sich vielleicht dann gegebenenfalls nochmal meldet, wenn er Rückfragen hat.
Genau, sehr gerne.
Oder natürlich, wenn ihr mehr zu Fütterungsthemen wissen wollt, natürlich auch zur Gesundheit oder anderen Themen, dann schaut gerne in unsere aktuelle Cavallo rein, auf unserer Website www.cavallo.de vorbei oder hört natürlich in alle unsere anderen tollen Podcasts rein. Ich sage an dieser Stelle erstmal Tschüss, Frau Reves, Ihnen auch und euch allen einen schönen Tag da draußen.
Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast.